Track 17, der Musikpodcast, Folge 56 mit Melanie Löper
und Christopher Hunold.
Heute mit dem Leftfield Sommerpop von Bullion, dem epischen Jazzfunk von Kamasi Washington, der Harfenrundfahrt mit Sissi Rada, dem New Rave Update der Franzosen von Justice und dem ja Lo-Fi Songwriter Pop von Yuching Wang. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, der Podcast, der euch alle vier Wochen die interessanteste bis beste Musik des aktuellen Monats liefert. Fünf davon besprechen wir ausführlicher und 12 gibt es dann noch im kleineren Songformat. Melanie, hallo.
Hallo.
Ich muss ja sagen, da ich mich dem seit Jahren erfolgreich verweigere, hier ist deine Bühne, deine Startnummer 1. Möchtest du was zum ESC erzählen?
Also der ESC ist eine große Passion von mir. Man kann sich das so vorstellen wie Weihnachten für mich. Deswegen war das eine sehr schöne Woche letzte Woche für mich, aber auch sehr anstrengend mit den ganzen Störgeräuschen drumherum. Ja, war ein bisschen schade an dem Abend selber. Es hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, dass die ganzen Diskussionen um Israel. Aber abgesehen davon war es schön und ich würde sagen, ein solider Jahrgang.
Okay, wie würdest du den denn einranken im Vergleich zu den letzten Jahren oder allen Jahren, die du gesehen hast?
Also im Vergleich zu den letzten Jahren, ich persönlich finde, dass der ESC immer besser wird, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich es einfach sehr, sehr, sehr genau verfolge und eigentlich auch jedes Jahr immer noch ein bisschen mehr und ich finde, dass es eigentlich ziemlich genau auf dem Niveau vom Vorjahr ist, aber ein Tick weniger als noch, ich sag mal, es gibt ja diesen legendären Måneskin-Jahrgang, ne? Der auch sehr viele Leute in den ESC wieder geholt hat, glaube ich, so über Social Media, der ist, glaube ich, jetzt noch unerreicht, das war 2021, aber ja, 2023, 2024 müssen sich nicht verstecken im Vergleich zu den dunklen Jahren, in Nullerjahren zum Beispiel, wo wirklich viel Schrott dabei war.
Ja, da wo ich es zuletzt gesehen habe, 2008 war mein letzter ESC, einfach weil Sebastian Tellier aufgetreten ist und ich das Album damals total super fand, Divine hat er da gesungen. Das war so ein Grund nochmal einzuschalten, aber ich glaube seitdem habe ich nichts mehr gesehen, wobei ich natürlich auch weiß, dass Satellite existiert, aber sonst kann ich nicht mehr viel beisteuern. Aber was mich da mal interessiert ist, kann man denn musikalisch irgendwie so gewisse Trends ableiten, also dass zum Beispiel jetzt vielleicht die gewisse Länder viel stärker auf so einen traditionellen Sound gehen oder dass vielleicht dann doch es so einen Sound gibt, der sich so ein bisschen wie so eine Decke über alle Songs legt oder so. Kann man da irgendwas ableiten oder was das für Leute sind, die da auftreten?
Ja, ich würde sagen insgesamt schon. Also ich glaube, es gibt da jetzt einen ganz starken Trend zum Elektropop, aber jetzt nicht so in dem klassischen ESC-Sinne, so mit dem Vorschlaghammer und einem Polka-Beat, sondern wirklich moderner Elektropop auch. Also ich glaube, wenn da teilweise nicht Eurovision drauf gestempelt wäre und man würde den jetzt einfach mal so im Radio spielen, ich glaube, dann würden den viele Leute auch gar nicht jetzt so als Eurovision-Song wahrnehmen. Aber es gibt auch sehr viel immer noch natürlich folkloristisch. Also es gibt zum Beispiel Länder wie Armenien, die wirklich eigentlich jedes Jahr was bringen, was sehr viele folkloristische Elemente auch mit reinholt, was ja auch politische Hintergründe dann natürlich hat, ne? Und auch wichtig ist, gerade für Länder, die eine starke Diaspora haben, hat das ja auch was Identitätsstiftendes, ne? Also das muss ich auch mal sagen, es gibt viele Leute, die den ESC blöd finden und ich kann das auch total verstehen. Bei mir ist es überhaupt nicht so und ich finde, auch wenn man ihn blöd findet, sollte man nicht unterschätzen, welche kulturelle und auch politische Wichtigkeit der für sehr viele Menschen hat, nicht nur in Europa, auch in den angrenzenden Ländern, sehr viel Identitätsstiftendes. Also ich glaube, das ist wirklich für viele Menschen größer, als man es vielleicht hier in Deutschland glaubt, weil hier ist es ja eher so Schlagerfestival und man wird Letzter. Ne, aber bei vielen anderen Ländern ist das so ein bisschen die Möglichkeit, sich auch mal ins Schaufenster zu stellen und zu zeigen, so hey, wir haben übrigens eine eigene Kultur. Es gibt Unterschiede zwischen Kaukasusregionen. Ja, es ist nicht alles das Gleiche. Im Ostblock, dem sogenannten, gibt es Unterschiede. Es gibt verschiedene Strömungen in diesen Ländern musikalisch und das ist unsere Chance, euch das jetzt mal zu zeigen, einmal im Jahr. Also das ist schon, finde ich, was ich irgendwie jedes Jahr immer noch spannend finde.
War das denn auch das, was du zuletzt gehört hast? Oder hast du da noch was anderes?
Tatsächlich ja. Also ich habe eigentlich immer das so, dass ich in der Woche vom ESC fast nur ESC höre, zum Leidwesen meiner gesamten Familie. Und was ich besonders viel gehört habe, war der ukrainische Beitrag, weil das auch eine der wenigen war, wenigen Künstlerinnen, die ich kannte vor dem Auftritt, Aljona. zusammen mit, ich glaube, Jerry Hay oder Hale oder so, eine YouTuberin, die kannte ich nicht, aber Aljona kannte ich und zwar durch Arte Tracks mal vor Jahren gesehen, eine Rapperin, die auch auf Ukrainisch rappt und es war wirklich wahnsinnig gut. Also beim ESC Rap-Parts sind generell eher schwierig, also eher ein bisschen cringe, aber der jetzt überhaupt nicht und ist wirklich sehr starker Beitrag gewesen und das lief bei mir jetzt die Woche rauf und runter.
Ich habe noch was gehört, was eventuell im nächsten Monat hier Thema sein kann. Erscheint am 7.6., glaube ich, das Debütalbum. Also Debütalbum ist immer so eine Sache. Also die hat schon einige Mixtapes etc. am Start gehabt. Clara Lassan, R&B-Musikerin, Popmusikerin, auch als Songwriterin am Start gewesen. Viel für andere, unter anderem auch für Yves Tumor, war viel gehörter Feature-Gast. Und nach einigen Mixtapes und Songs legt sie jetzt ein Album vor. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr cooler R&B. Sehr zurückhaltend, atmosphärisch, so ein leichter Y2K-Touch. Also ich würde sagen, for Fans of Erika de Cassier, also solltest du vielleicht auch mal reinhören, erscheint am 7. Juni und könnte dann vielleicht nächstes Mal hier Thema sein. Das habe ich vorhin auch gehört und ja, hat mir wieder ein gutes Gefühl für die Zukunft des Genres gegeben, wenngleich das so ein bisschen ja klingt, als läge die Zukunft in der Vergangenheit. So ist es natürlich nicht. Das ist natürlich schon so eine ja so ein Zusammenbau aus ganz vielen. Aber es hat mir wirklich ganz gut gefallen. Wir sprechen gleich über die fünf besten bis interessantesten Platten des Monats, unter anderem mit Justice oder auch Kamasi Washington. Aber zwischen den Review-Folgen gibt's ja auch entweder Features oder Shorts. Und da könnt ihr euch noch eine Shorts-Ausgabe anhören von vor zwei Wochen. Ich habe da eine Folge veröffentlicht über ja die sag ich mal virtuelle Schnitzeljagd oder die virtuelle Suche nach einem ja Lost Song, Lost Media, Lost Wave heißt das in dem Fall. Ja, der Projektname Everyone Knows That oder Ulterior Motives. Der Song wurde jetzt nach 3 Jahren gefunden. Es gab nur so einen 17 Sekunden Schnipsel und 3 Jahre hat man gebraucht, um das Ganze herauszufinden und zu die Quelle ausfindig zu machen. Und das ist eine ganz coole Geschichte eigentlich. Also wo er gefunden wurde, wie er gefunden wurde, warum das 3 Jahre gedauert hat und wieso überhaupt nach ihm gesucht wurde. Das sind so ein paar Fragen, die ich da beantwortet habe. Das könnt ihr euch dann in einer knappen Viertelstunde anhören in der aktuellen Shorts-Folge von Track 17. Und ja, bevor wir jetzt über Bullion sprechen, nochmal der Hinweis, dass ihr uns über steadyhq.com/track17 supporten könnt mit einem einmaligen Betrag oder einem monatlichen Betrag. Das könnt ihr direkt für ein Jahr oder auch monatsweise abschließen. Das würde uns auf jeden Fall helfen und dafür sorgen, dass wir alles bezahlen können, was mit diesem Podcast zu tun hat und so weitermachen können. Dankeschön an alle, ja, die uns bislang schon unterstützen. Bullion, das ist Nathan Jenkins. Der Brite ist mittlerweile ja stark in einem mit leichtem Retro-Touch ausgestattetem Seufz-Mitternachts-Pop angekommen, wie man es ganz wunderbar aus seinem neuen Album Affection hört, über das wir jetzt sprechen möchten. Ein Album, das ja Beine und Füße bewegt, aber eben auch, das Herz, zumindest meins. Damit fing er aber gar nicht an. Bullion kenne ich noch so aus den späten Nullerjahren als so, ja, so sehr Sample-based Beat-Produzenten, der ja viel Bekanntheit dadurch erlangte, dass er Pet Sounds mit Jay Dilla mash-upte. Man muss dazu sagen, in diesem ja Age of Music Block, so Mitte bis Ende der Nullerjahre, in Zeiten von MP3-Downloads und vor dem Streaming, waren Mash-ups eine Zeit lang wieder ein Riesenthema und wurden teilweise ja in komplette Alben irgendwie verwurstet. Also das Grey-Album ist vielleicht etwas, das man noch kennt. Und ja, Bullion hat dann einfach Pet Sounds mit Jay Dilla vermengt und das Ganze zu einem Album gemacht. Und ich fand's total super, ehrlich gesagt, auch seine weiteren 7 Inches und Singles, auf denen er so ein bisschen die ja Vergangenheit der 60er und 70er samplete, um daraus so instrumentalen Hip-Hop zu machen. Das hatte total was. Ich glaube, was ich auf jeden Fall noch empfehlen könnte, wäre die Single Say Goodbye to What, die 2010 erschien. So ein kleiner Klassiker für mich. Aber Bullion wollte dann was anderes. Er wollte Songs schreiben und das passte ganz gut in eine Zeit, und zwar in diese, ich nenne es schon mal so Post-James-Blake-Zeit, Anfang der 10er Jahre dann. Da gab es nämlich wieder so einen größeren Bedarf an so ja emotional zurückhaltenden, aber im UK-Dance geborenen Pop-R&B-Soul-Ideen von Weißbroten, sag ich mal, die da sehr viel veröffentlicht haben. Und 2012 erschien da so das erste, was so richtig in die Richtung ging, auch total gut funktioniert hat. Eine EP, die heißt Love Me, Oh Please Love Me. Ein sehr verhalltes Stück Retro-Pop mit Gitarren und sanften Drumbeats. Das ist eine ganz, ganz großartige Platte, war ein Highlight dieses Jahres. Ja, und diesen Stil sollte er dann eine weitere Dekade lang verfeinern, hatte einige gute Releases dabei, um aber jetzt bei seiner bislang so finde ich das zumindest, besten Platte zu landen, Affection. Und das ist eben dieser angesprochene Seufz-Mitternachtspop zwischen gestern und heute mit ein bisschen Nebel, mit ein bisschen in den 80s gelernten Beats, mit sehr schönem Gesang und wunderbaren Melodien. Was sagst du denn dazu? Kannst du was damit anfangen?
Ich kann damit was anfangen, aber es ist eins von diesen Alben, kennst du das? Du hörst ein Album und es ist gut und es tut auch überhaupt nichts weh, aber du wirst es wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal auflegen. Und das ist
ja, klar,
so ein Album für mich, weil es ist irgendwie perfekt produziert, die Melodien sind perfekt, aber es hat mir zu wenig Widerhaken gehabt. Was ich richtig, richtig toll fand, waren die Features vor allem. Also ich fand das Panda Bear Feature, der erste Song gleich, fand ich extrem stimmig. Hätte eigentlich auch ein ganzes Album so werden können in der Kollaboration. Und auch der Auftritt von Carly Rae Jepsen fand ich total cool. Die wird ja auch mega gehypt so in diesen Internet-Nerd-Kreisen. Ich habe das irgendwie jetzt die letzten Jahre gar nicht so mitgemacht und kenne eigentlich nicht viel mehr außer Call Me Maybe. Aber ich fand ihren Partner auch super cool. Das ganze Album hat was so ganz so Süßes, so ein bisschen so Twee-mäßiges schon fast. Ne?
Ja.
Und ja, irgendwie so ein, wie du schon gesagt hast, so ein Retro-Vibe. Aber ich kann es auch nicht runterbrechen. Irgendwie, genau, es ist bei mir rein und ich fand es cool. Und dann war es aber auch wieder weg. Ich habe es ein paar Mal gehört jetzt die Woche und fand es immer toll. Aber wenn es dann vorbei war, habe ich nicht gedacht, okay, jetzt noch direkt nochmal. Da kommen heute noch andere Alben von dir, wo das ein bisschen anders war, die ich nämlich dann direkt hintereinander mehrmals gehört habe.
Vielleicht hilft der Kontext oder so. Also ich höre dieses komplett Glatte nicht so richtig raus, weil ich immer noch das Gefühl habe, da gibt es so ein paar Hindernisse in der Musik. Aber du hast die Features angesprochen. Cities Never, der Song mit Panda Bear, der ja auch, also Bullion und Panda Bear, die haben ja beide mal in Lissabon gewohnt. Und ich habe das Gefühl, man hört das irgendwie immer häufiger, dass das so, oder allgemein Portugal so der Anlaufpunkt für Kreative ist. Auch so Leute wie Lukid haben da gewohnt eine Zeit lang. Da haben sie ein bisschen zusammen musiziert und den aufgenommen. Ich finde, das geht ganz wunderbar. Rare, dieser, das ist auch so mein heimlicher Sommerhit mit Carly Rae Jepsen. Das ist auch der auf die Playlist kommt. Ich finde das wahnsinnig toll. Dazu kann man sagen, dass er auch in der Zwischenzeit viel als Produzent für andere aufgetreten ist und auch für sie produziert hat. Und Carly Rae Jepsen, ja, das ist tatsächlich interessant, von den Mainstream-Pop-Stimmen, würde ich mal sagen, hat sie es irgendwie geschafft, auch noch so einen Fuß in so eine nischige Ecke zu kriegen oder eine nischigere Zielgruppe zu kriegen. Und ich habe auch das Gefühl, oder beziehungsweise ist das auch meine Hoffnung, dass der Song, man sieht es aber auch an den Streaming-Zahlen, dafür sorgt, dass noch ein paar Leute mehr zu Bullion stoßen in nächster Zeit. Was ich dann aber schon mag, ist, dass dann es gibt so Songs wie Your Father, die suchen dann, finde ich, schon irgendwann so die Abzweigung Richtung Strand. Und dann hatte ich so das Gefühl, das ist wie so, nicht so wie so Yard-Rock, sondern Yard-Pop oder sowas. Also das hatte dann schon was, ich stehe mit so einem offenen weißen Hemd auf einem Boot und werde gerade zu irgendeiner griechischen Insel gekarrt oder so. Und das mag ich dann doch ganz gerne. Ich würde dir nochmal so eine, es ist vielleicht eher so ein loser Gedanke. Also ich habe mich dann immer wieder gefragt, was so Pop bedeutet, weil ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das Popmusik ist, aber kann diese Musik, die ja trotzdem nicht plötzlich überall auf Platz 1 stehen wird, kann sowas hier nur im Verhältnis zu Nicht-Pop-Musik, also von mir aus sowas wie Actress oder auch wenn wir über Leute wie Sissi Rada sprechen werden nachher oder so, kann das eigentlich nur so in dieser Abgrenzung als Pop funktionieren? Oder haben die Songs von Bullion auf diesem Album Attribute, die wirklich jeden Song, so sehr er sich auch aus diesem Rampenlicht raushalten möchte, dann zu Pop macht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall Popmusik ist, für sich stehend, ohne jetzt den Vergleich zu suchen, einfach weil es ja auch so viele Elemente verarbeitet, die aus Popkultur kommen, also zumindest für meine Ohren, dass ich glaube, wenn man es jetzt einem Album gegenüberstellen würde, das eindeutig nicht Pop ist, weil es nicht zugänglich ist, also nicht zugänglich sein möchte oder weil es viel zu krachig ist, weil es den falschen Takt hat, um im Radio gespielt zu werden, dann würde es sowieso als Pop durchgehen. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt dieses Album hören würde und nichts anderes und man würde auch die nächsten 3 Jahre keine andere Musik hören, ich glaube, es würde trotzdem als Pop wahrgenommen werden, weil es eben, ja, weil es so Elemente verarbeitet, die eine Zugänglichkeit haben, aber nicht jetzt im beliebigen Sinne, sondern so im nostalgischen Sinne, im Retro-Sinne, so so Melodiengeräusche, die man kennt aus Popkultur, aber nicht unbedingt aus Musik, Popkultur, sondern so eine gewisse Ästhetik wird, finde ich, bedient, ne? Die so mehrere Dinge vielleicht zusammenzurrt.
Ich meine, Pop im Sinne von Popular, da spielt ja die Definition dem Ganzen ja sowieso dann Streich irgendwie, weil, wie gesagt, das ist ja trotzdem nichts, was sich so in der Masse behaupten darf. Aber wenn man so eine Diskussion vom Wort ausgehend führt, ist das immer schwierig. Das haben wir ja auch seit vielen, vielen Jahren bei dem Wörtchen Indie, was ja auch mittlerweile eher so eine Zuschreibung eines Sounds ist, als wirklich eine Attitüde oder ein, ja, Label oder Vertriebszustand oder so. Das ist ja dann sowieso eher mal schwierig und aufgeweicht. Aber so oder so, für mich zumindest ist das eine sehr, sehr schöne Popplatte. Track 17 Playlist zum Podcast. Ihr kennt das Spiel. 17 Musikempfehlungen, die wir hier in dieser Ausgabe für euch vorbereiten. Die findet ihr auch auf unserer Playlist, die in den Shownotes verlinkt ist oder die ihr als Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify findet. Was sind denn die ersten beiden Songs, die du noch mitgebracht hast?
Ich habe als erstes mal was aus dem tiefsten Hip-Hop-Untergrund mitgebracht, und zwar das aktuelle Album von Blaise Picasso. Der kommt aus Portsmouth in Virginia, und der hat jetzt gerade sein sechstes Studioalbum rausgebracht. Realist in the Room heißt das. Ich kannte den bisher ehrlich gesagt gar nicht, aber das Album hat mich jetzt aufhorchen lassen, weil das so ein bisschen unterm Radar fliegt, mir durch Zufall vor die Flinte gekommen ist und ist eine Art von Rap ist, die momentan eigentlich gar nicht so en vogue ist, nämlich so eine Mischung aus, ich sag mal, aggressivem Gangster-Rap und so Hip-Hop aus den Nullerjahren. Der hat auch mal in der Vergangenheit schon was mit Westside Gunn gemacht. Der könnte vielleicht der ein oder andere Begriff sein. Mag ich sehr gerne, und das war auch ein Grund, warum ich dann das Album reingehört habe. Und ja, ist einfach schöner Trip down Memory Lane so ein bisschen, ohne dass es jetzt komplett unmodern wäre natürlich. Aber es ist nicht unbedingt der klassische Hip-Hop-Release im Jahr 2024, würde ich mal sagen. Und für die Playlist habe ich mitgebracht Frozen in the Sky, weil das ein unglaublich toller Beat ist und seine Stimme sich da auch wunderbar einfügt, finde ich. Und als zweites, ganz andere Richtung, habe ich mitgebracht von Mdou Mokhtar. Der Song heißt Imuha. Ich musste gerade noch mal nachgucken, weil ich jetzt nicht so in den Tuareg-Sprachen bewandert bin, vom Album Funeral for Justice. Das ist ein Psychedelic-Rock-Musiker aus dem Niger. Also wirklich sehr, sehr interessante Musik. So ein bisschen Jimi Hendrix meets ostafrikanische Folklore-Elemente meets eben klassischen Psychedelic-Rock. Der hat als Kind mal ein Konzert besucht in seinem Heimatort, und weil ihn das so glücklich gemacht hat, wollte er Leute auch glücklich machen. Also hat er sich eine Gitarre selbst gebaut. So, also Respekt, weil was der da auf diesem Album abreißt, ist es wirklich richtig so Shredding im klassischen Sinne. Super, super spannender Release, finde ich. Könnt ihr gerne mal reinhören, und eben auf der Playlist der Song Imuha, das bedeutet auf Tuareg so viel wie Bruder. Und der Song ist ja gar nicht mal so heimliche Hit dieser Platte, würde ich sagen.
Einen nicht so heimlichen Hit von einer anderen EP habe ich hier noch am Start, nämlich, wie auch immer man das jetzt schon wieder ausspricht, Mess-Threat, weiß ich nicht, ist von dem schottischen Musiker Lanark Artifacts, den ich sehr schätze, weil der vor 7 Jahren auf AD93, damals hieß das Label noch Whiteys, eine Platte rausgebracht hat, die sich wirklich das Beste aus allen Aphex-Twin-Richtungen genommen hat, und da so ein kleines IDM-Meisterwerk draus zu machen. Damit hat diese EP hier überhaupt nichts zu tun. Die ist nämlich voll von metallischen Industrial-Sounds, jeder Menge Druck, IDM und Elektro-Chaos und ja, ziemlich viel Geblubber, Peitschen in Synthes und so weiter und so fort. Das ist, das darf man anstrengend nennen, wenn man will. Ich habe da großen Spaß mit, und das sind 5 Tracks, die auf jeden Fall ziemlich nach vorne gehen, bis auf die letzten beiden. Dann gibt es so ein bisschen so ein Ambient-Cooldown. Das ist eine sehr, sehr tolle Platte, und ja, Mess-Threat habe ich mal mitgebracht, weil das so der, ja, Tanzflur-krachigste Song ist und ich das Gefühl habe, dass sowas zwischendurch sich auf der Playlist eigentlich auch ganz gut macht. Und dann habe ich noch ein Release. Ah, das wäre auch fast in den regulären Teil der Folge gekommen. Ich finde diesen Release großartig. Das ist von einer ukrainischen Band namens, ich weiß auch wieder nicht, ob ich das richtig ausspreche, Kukor Bilas Smert. Und das heißt auf Deutsch so viel wie Zucker, der weiße Tod. Und Ich hatte sofort die Assoziation, dass das irgendwie so eine NDR-Doku ist, die man sich so auf YouTube anschaut, wo dann so drei Leute in weißen Kitteln und Brillen einem erzählen, warum man keinen Zucker essen sollte, was ja natürlich auch völlig richtig ist. Es handelt sich aber um eine Band, die Anfang der 90er Jahre um die ukrainische Sängerin Svitlana Nianio aktiv war. Und die haben zusammen ein Kiewer Musikinstitut besucht und haben einen wirklich sehr, sehr exzentrischen, so Kammerfolk, würde ich das nennen, auf die Bühne gebracht, der sehr knarzig, der sehr live klingt und wirklich ja auch sehr wenig Interesse daran hat, die großen Melodien auszupacken, es aber trotzdem manchmal schafft. Das ist alles sehr unkonventionell gespielt, ob es die Streicher sind, die Keyboards, die Gitarren sind, auch was die Stimme angeht, so wie sie singt. Das hat was manchmal sehr Theatralisches, Opulentes, aber ich finde das ganz großartig. Und das Label Shukai hat jetzt eine Zusammenstellung herausgebracht von all den Platten, die sie innerhalb ihrer vier Bandjahre rausgebracht haben. Recordings 1990, 1993 heißt das Ganze dann auch ziemlich trocken. Und man kann innerhalb von anderthalb Stunden die komplette Bandgeschichte so abhören und auch die sehr, sehr schnell vollzogene Entwicklung dieser Band nachhören. Ich finde das großartig. Das ist super, super gut. Und es gibt da einen sehr, sehr schönen Track. Sie sind eigentlich fast alle gut, aber Six Coral Devils heißt eine Platte und den Part 7 davon, den habe ich mal auf die Playlist gepackt und wenn euch das gefällt, dann solltet ihr auch den Rest rein. Und es ist, also sowas kommt dieses Jahr, glaube ich, nicht noch einmal raus, sowieso nicht, weil das Ganze 30 Jahre her ist, aber es ist toll, dass das nochmal rausgekommen ist und das ist das, was ich an diesen ganzen Reissue-Dingern mag, also nicht irgendwelche großen bekannten Dinger nochmal raushauen, sondern ja, solche Dinger ausbuddeln, die damals vermutlich auch nicht so viele Leute mitbekommen haben, damit es dann irgendwann in einem deutschen Musikpodcast anno 2024 besprochen wird. Also Kukor Billersmert, ganz, 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 ganz tolle Band, hört da doch auf jeden Fall einmal rein.
In der letzten Folge habe ich mich geoutet, dass ich eigentlich keine Ahnung von Jazz habe und trotzdem bringe ich jetzt wieder ein Jazz-Album mit. Also ich glaube, ich challenge mich einfach weiterhin mit diesem Genre. Aber ja, das Gute an Musik ist ja, wenn ein Album wirklich, wirklich gut ist, dann muss man das Genre eigentlich nicht unbedingt verstehen, um die Musik gut zu finden. Ne? Das werdet ihr sehen auf Fearless Movement von Kamasi Washington, denn egal, ob ihr Jazz-Fans seid oder nicht, ich bin mir sehr sicher, dass das Album sehr, 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 sehr vielen Leuten gefallen wird. Das ist Anfang des Monats jetzt über Young erschienen. Kamasi Washington ist wahrscheinlich schon vielen ein Begriff. Mir war er das zumindest schon, weil auch, obwohl ich jetzt im Jazz nicht super bewandert bin, ist das schon einer von diesen doch recht bekannten Jazzkünstlern. Also ich glaube, The Epic 2015 war so ein Landmark, wo viele ihn auf jeden Fall wahrgenommen haben, auch über die Genregrenzen hinweg. Das war schon ein sehr großes Album, was den wirklich auf die Landkarte, glaube ich, von vielen Musikfans gesetzt hat.
Im wahrsten Sinne, ne? 3 Stunden lang.
Ja, genau, genau. Also er ist wirklich auch berühmt, berüchtigt für seine langen Alben. Das jetzige Fearless Movement ist echt kurz mit 1,5 Stunden. Also ich muss mich auch outen. Ich bin gar nicht so ein Fan von langen Alben, leider. Also das schäme ich mich immer ein bisschen für, weil ich dann auch denke, jetzt hab mal Geduld, ne? Aber irgendwie fällt es mir schwer, mich so 90 Minuten so zu konzentrieren, dass das nicht abfällt, meine Aufmerksamkeit. Aber ist mir bei dem Album sehr leicht gelungen, weil es so unfassbar abwechslungsreich ist und trotzdem so homogen. Es ist, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Es ist eigentlich, fühlt es sich an, als würde man in einem Raum sitzen mit Kamasi Washington und seiner Band und den unzähligen GastmusikerInnen, die da auftauchen. Und man sitzt da auf seinem Stuhl in der Ecke und hört einfach zu, wie gejammt wird. Und es ist einfach ein Wohlgenuss. Wirklich 1,5 Stunden sind in meinem Musikleben selten so schnell vorbeigegangen. Es ist eine Reise wirklich, wie man es vielleicht noch so von so 70er-Jahre Spiritual-Jazz-Alben kennt, so durchs Universum wird man da so getrieben und es wird auch ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie sagt man das denn auf Deutsch, so ethereal, weißt du, so es wird einfach ganz, ne, so ganz weit und es gibt ja so Musik, die hört man und man ist auf einmal gar nicht mehr auf dem Boden, sondern so 5 Zentimeter höher gefühlt und so ein Album ist das, klar, Jazz, da ist aber auch ganz viel Hip-Hop drin, ganz viel Funk, also vor allen Dingen Funk, wer Funk mag und Jazz nicht, trotzdem bitte da reinhören. Ganz viel Soul, ich habe in einem Forum eine sehr treffende Zusammenfassung über das Album gelesen, und zwar It's a Love Letter to Black Music. Ich fand, das war wirklich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Er nimmt sich alles, was es so an klassischer schwarzer Musik in den USA gibt, und packt es zusammen, und es fügt sich wunderbar zusammen. Es ist sehr dicht, kristallklar produziert. Ich habe wirklich selten in diesem Jahr ein so gut produziertes Album gehört. Es ist wirklich, als ob man neben ihm sitzt. Und ich glaube, das Schöne ist auch, egal ob man jetzt wirklich sich gut im Genre auskennt oder gar nicht, ich glaube, man kann es so oder so toll finden, weil es einfach auch ein total offenes Album ist, das nicht abgehoben ist, und es macht die Arme auf und will auch dich aufnehmen, egal ob du jetzt alle Jazz-Alben der letzten, keine Ahnung, 10 Jahre irgendwie auf den Blick hast oder nicht. Ja, einfach ein großer, spaßiger Jam, Feature-Gäste. Ich glaube, es gibt kaum eine Folge, wo Andre 3000 kein Thema ist. Also er ist mit seiner Flöte auch hier wieder am Start. Es zieht sich wirklich durch die Folgen.
Ist auch mein Lieblingstrack.
Ja, ist wirklich ein super Track, stimmt. Auch Thundercat ist dabei. Ja, also einfach, ich bin wirklich hin und weg von diesem Album. Bin ganz begeistert. Kannst du da denn auch was mit anfangen?
Ich bin nicht der größte Fan von Kamasi Washington, weil mir das Ganze zu episch und opulent ist. Ich mag meinen Jazz, glaube ich, ein bisschen klebriger und ja, also verschwitzt ist das hier sicherlich auch. Das ist bestimmt sehr anstrengend, was die alle machen. Aber vielleicht weniger, ja, weniger in den Himmel ragend, wenn ich das so sagen kann. Was ich aber total spannend finde, ist, das sind zwei Dinge, die du auch genannt hast, da würde ich gerne noch drauf eingehen. Zum einen, dass, also The Epic war, glaube ich, für viele Leute 2015 so ein Türöffner in den Jazz auch. Also da waren wir gefühlt noch vor diesem neuen Jazz-Hype. Der spielt sich natürlich sehr viel im UK ab, aber eben auch in den USA. Und ich glaube, dass Washington da definitiv so eine Art Posterboy geworden ist, ob er wollte oder nicht. Und ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass er die in Anführungszeichen richtigen FreundInnen hat. Also dass da natürlich auch so Leute wie Flying Lotus, der da mitproduziert hat, oder Thundercat, dass das Leute sind, die dann eben auch Fans aus anderen Genres mitgebracht haben, die vielleicht Jazz eher als Einfluss oder als Samplequelle oder so toll fanden, aber ihn vielleicht weniger so selber direkt gehört haben. Und ich glaube, da hat die Platte eine Menge für getan. Und das bringt mich auf den anderen Punkt, den du genannt hast, dass es so diese Ansammlung ist und Love Letter to Black Music. Ich finde das toll, dass das eigentlich ein Album ist, was so als Brückenbauer agiert und eben all die Genres mit ins Boot holt, die eigentlich vom Jazz direkt oder indirekt mit beeinflusst wurden. Also ob es jetzt eben die Leute sind, die in den 90ern ihre Hip-Hop-Beats aus Jazz-Samples gemacht haben, oder die das Gitarrespielen aus dem Jazz mit in den Funk genommen haben oder was auch immer. Dass das alles hier nochmal zusammenkommt, oder auch alles, was natürlich so diesen ganzen Gospel-Bereich angeht. Gut, der war schon vor dem Jazz da, aber nichtsdestotrotz, das fügt sich ja alles auf so eine große Party so zusammen. So auf die Art kann ich das schätzen. Nur selber musikalisch habe ich da nur in Auszügen immer so meinen Spaß dran, was natürlich trotzdem eine Menge ist, weil, wie gesagt, dieses Album selber geht ja auch 1,5 Stunden, wie zum Beispiel der Track mit Andre 3000, dessen Flötenspiel von dem ich überhaupt nicht genug kriege momentan. Deswegen freue ich mich immer, wenn er dabei ist. Das ist, im Endeffekt ist das wie so ein großes Jazz-Musical, zu dem dann so 100 Leute so auf der Bühne so ein Saxophon tanzen oder was auch immer. Das ist mir in Gänze einfach zu mächtig und zu groß und zu viel. In Auszügen kann ich da viel mit anfangen. Ich finde das eher theoretisch toll, wofür das steht, und das kann ich auch schätzen, aber mein Jazz zum Anhören wäre dann, glaube ich, eher woanders.
Ja, fair enough. Ich bin tatsächlich aber überrascht, weil ich im Vorhinein gedacht habe, so als Black Country, New Road Fan, also generell so Windmill, hätte ich gedacht, dass das vielleicht was ist, wo du andocken kannst, aber gut, das ist natürlich auch dann die Jazz-Einflüsse, die es dann da gibt, ne, in dieser Prog, Rock, Indie, was auch immer das ist, man kann es ja auch schlecht pinpointen, ist natürlich dann wirklich wahrscheinlich auch ein bisschen eher so, genau, so ein Jazz, so in so einem, in der Kellerkneipe so ein bisschen, ne?
Ja, also der Jazz kommt der Jazz kommt in diese anderen Genres dazu, und wenn der Jazz der Ausgangspunkt ist, so wie hier, dann habe ich, glaube ich, nicht so Bock auf Gitarren oder vor allem auf elektrische Gitarren oder so. Das ist dann vielleicht eher so dieser Ausgangspunkt, auch wenn sich's musikalisch vielleicht nicht unbedingt immer so so groß unterscheidet. Aber ich glaube, wenn man den Jazz so als Mitspieler in sein Team holt, ist das, glaube ich, immer eine gute Idee. Gerade weil ich finde auch, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, es kein, also nicht viele Genres gibt, denen Bläser nicht stehen. Aber es gibt Genres, denen stehen E-Gitarren vielleicht nicht unbedingt so sehr. Und vielleicht ist dann so diese Jazz-Funk- oder Jazz-Rock-Richtung sowas, wo ich dann manchmal aussteige. Aber ich würde ja auch nicht behaupten, dass das Album voll davon ist, sondern dass es ja gerade eben auch aufgrund der vielen Gäste da ja sehr abwechslungsreich zugeht. Deswegen habe ich da auf jeden Fall meine Songs gefunden, die ich mitnehme, aber vielleicht nicht das ganze Album. Ja, der Kontrast könnte kaum größer sein. Von 700 Leuten, die 7000 Instrumente spielen, kommen wir jetzt zu einer Frau, die zwei Instrumente spielt und noch eine Stimme mitbringt. Wir reden jetzt von Sissi Rada. Sie heißt eigentlich Sissi Makropoulou und ist eine in London lebende, in Athen geborene Musikerin mit klassischer Ausbildung. Sie spielt in diversen Orchestern und Kollektiven. Das letzte Album Nano Diamond wurde an dieser Stelle vorletztes Jahr vorgestellt. Das hat Albert einmal mitgebracht und das war mein Erstkontakt mit ihr. Fand ich auch sehr, sehr gut. Aber das hier, Aporia heißt die Platte, das hat mich wirklich völlig umgehauen. Im Gegensatz zu ihren vorherigen Platten spielt nämlich die Harfe, für die sie eigentlich auch bekannt ist, die ihr so praktisch angewachsen ist, auch mal wieder eine etwas größere Rolle. Erstmals erscheint ihre Musik auf dem belgischem Label Strom. Da wurde ich dann hellhörig, denn dieses Label, das kenne ich jetzt schon eine Weile, das beherbergt jede Menge abseitige Formen von Musik und Musik, die sich Genres eigentlich mit einer ganz gesunden Distanz eigentlich nähert. Und das genau macht dieses großartige Album eben auch. Es ist sehr, sehr schwer, jetzt hier irgendeine Schublade für zu finden. Also zusammen mit den Harfen, die sie spielt, ihrer Stimme und einem sehr, sehr runtergerockten Prophet 5 Synthesizer nennt er sich, der hier für diese zwischendurch auftauchenden, trockenen Beats, Flächen und manchmal auch Störsounds sorgt, hat sie hier eigentlich ein hochgradig minimalistisches Album, das aber mit diesen drei Zutaten eine riesige Welt aufmacht und damit eigentlich wirklich das Gegenteil von dem anstellt, was Kamasi Washington und seine Bande vorhin bewerkstelligt haben. Ja, was ist denn das jetzt? Avantgarde, Elektronika wäre eigentlich zu viel, zu ungenau, Pop sowieso. Also das sind so 10 Songs, wo eher angetäuscht als ausformuliert wird. Trotz allem, und das finde ich eben so toll, daran gibt es hier nie einen Stillstand. Also trotz der an sich sehr wenigen Mittel ist das keine Platte der Leerstellen, in der eben das wichtig ist, was wir nicht hören, sondern hier ist eigentlich immer was los. Ob was pumpt, fließt, pluckert oder knarzt durch eben den Synthesizer, ob es die Art ist, wie ihre Harfen gespielt werden oder ob es die Art ist, wie sie mit ihrer Stimme umgeht. Da ist eigentlich wirklich immer was los und ich finde das in jedem Song, Track, wie auch immer man das nennen will, toll, mich da drin zu verlaufen. Und ich finde das akustisch, ich finde das einfach vom Sound, was da so geboten wird, großartig. Wie gefällt dir das?
Ja, ich bin völlig hin und weg. Also ich habe im Laufe des Jahres immer so eine Excel-Tabelle, ne, wo ich mir dann so meine Jahrescharts über die 12 Monate zusammenbastel und immer wenn ich ein Album.
Ist bei mir auch ein ongoing Prozess, ja.
Genau, und das rangiert jetzt bei mir tatsächlich gerade auf Platz 3. Da sind jetzt nur noch 2 Alben davor. Mhm. Genau, also ich bin wirklich extrem begeistert. Ich habe das Album zum ersten Mal auf Kopfhörern gehört, als ich mit meiner Tochter spazieren war. Die war eingeschlafen und dann haben wir uns auf eine Parkbank gesetzt. Und ja, es ist sehr warm gewesen. Die Blätter haben so gerauscht. Ich habe das Album nicht so laut gehört, dass ich das nicht mehr hätte hören können. Und ich habe einfach nur da gesessen und so vor mich hingeschaut und diese Musik genossen. Es war einfach perfekt. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde, ob das die Harfe ist oder die Stimme, weil ich finde, beides ist so zart, aber auch so kraftvoll und so komplementär, aber auch so völlig unterschiedlich. Und wie du gesagt hast, es geht immer auch so voran irgendwie, aber jetzt ohne, dass es so, ohne dass es so aggressiv darin wäre. Also
ja.
Ich bin wirklich total begeistert. Ich muss auch sagen, wie wunderbar ist bitte Griechisch als gesungene Sprache. Also es gibt so Sprachen, die mag ich eigentlich, aber gesungen mag ich sie dann überhaupt nicht. Und beim Griechischen, ich finde, das hat so viel Charakter auf dieser Platte, wie sie singt und wie sie es betont. Also ich kann natürlich nicht beurteilen, ob sie jetzt irgendwie manche Wörter vielleicht besonders stark betont oder so. Aber für mein nicht griechisches Ohr war das wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich finde, das Album hat irgendwie große experimentelle Anleihen, aber es ist total zugänglich. Also es ist nicht experimentell, indem es sich irgendwie versperrt, sondern sie probiert einfach aus und ja, ich weiß nicht, man kann das, ich könnte mir vorstellen, dass ich das auflege, wenn meine Mutter zu Besuch kommt und einen Kaffee trinkt, und ich kann mir das genauso gut vorstellen, wie ich mich hinsetze mit Kopfhörern und nichts anderes mache, außer diese Musik zu hören, und beides würde funktionieren. Ja, wirklich ganz, ganz, ganz toller Release.
Das freut mich, dass du das auch so siehst bzw. hörst, und ich muss den Muttertest muss ich dann auch mal machen, wenn meine Mutter das nächste Mal hier ist. Sie ist da nämlich sehr kritisch, ganz gerne wirklich? Mal, okay. Was die Beschallung angeht, die sie im Hintergrund ist. Und möchte dann doch wieder Johannes Oerding lieber hören oder so. Mal gucken, ob ich sie mit Sissi Rada überzeugen kann. Aber toll, dass du das auch mit der Stimme angesprochen bzw. mit der Sprache angesprochen hast. Es gibt ja nur einen Song auf der Platte, der auf Englisch gesungen wird, das ist Sappho, auf dem sie ja dann ausgerechnet, wenn sie einen englischen Text vorträgt, dann auch gar nicht mehr so singt wie auf den anderen Songs, sondern ja eigentlich wie ein Roboter klingt und ihre Stimme was sehr Kaltes und Technisches hat. Also fast so, als würde sie den Text vorlesen aus irgendeiner Bauanleitung für ein Regal oder so. So ist es aber gar nicht. Aber das ist so der große Unterschied zu den restlichen Songs, die eben alle auf Griechisch gesungen werden. Vor allem Sunifo hätte ich es jetzt ausgesprochen. Es wird in dem Song auch einmal genannt, aber ich weiß nicht mehr ganz, wie es wirklich heißt. Das ist auch der Song, der auf der Playlist landet, wo sie ihre Stimme wirklich so komplett, als hätte sie in eine Tasche gepackt, wie so eine Landkarte, und packt sie dann einfach mal komplett aus oder wie so eine Picknickdecke und legt sie dann hin, und dann liegt die Stimme über alles. Das ist ganz toll, dieses merkwürdige Soundkonstrukt, und dann breitet sie diese Stimme aus auf dem Song. Ich finde das großartig. Und ja, es gibt einen Song, der heißt Little Party, da wird applaudiert, und ich finde, der Applaus ist nicht nur bei diesem Song, der ist auf jedem Song absolut berechtigt. Das ist echt ein großes Highlight, und nachdem ich sie vorletztes Jahr ganz gut fand, bin ich froh, dass sie jetzt mit einem Release um die Ecke kam, der das alles nochmal so komplett in den Schatten stellt. Das ist echt ein tolles Album.
Ja, um in eine ganz andere Richtung zu gehen, von zarten Hafenklängen sind wir jetzt eher im Southern Rap, und zwar bei Baby Mother. Ich freue mich immer, wenn ich Rapperinnen finde, die wirklich was drauf haben. Das wird ja immer einfacher, glücklicherweise. Also ich weiß noch, als ich als Jugendliche Hip-Hop gehört habe, da war das sehr, sehr schwierig, Rapperinnen zu finden. Mittlerweile gibt es da dann doch einige mehr, aber natürlich immer noch ein Missverhältnis zwischen Rappern und Rapperinnen. Ja, von Baby Mother halte ich schon länger viel. Ich habe erstmal einen heiden Respekt. Die Frau hat 4 Kinder und eine Rap-Karriere, also Hut ab dafür. Ich habe 2 Kinder und keine Rap-Karriere. Ich
keine Ausreden,
weiß schon nicht,
jetzt,
was ich tue. Ja. Genau, reißt no euch excuses, zusammen. Also ja. Genau, also ich weiß nicht, wie sie das schafft, aber sie schafft es sehr gut. Jetzt ist ihr neues Album Sleep Paralysis auf True Panther Records erschienen. Und ich glaube, das ist bislang mein Lieblingsalbum von ihr. Das ist so basslastig, das ist schon fast übertrieben eigentlich. Also der Bass, der dröhnt teilweise wirklich über die Vocals hinweg. Und ich glaube, das ist auch Absicht so. Dass beim ersten Hören habe ich noch gedacht, okay, vielleicht ist die Produktion da ein bisschen schief gelaufen. Aber nein, ich glaube, das soll genauso sein. Das soll so opulent sein in seinem Bass. Das hat dann teilweise schon wirklich so fast so Drum-and-Bass-Vibes irgendwie, als ob dann aus Versehen irgendwo noch jemand so Rap-Parts irgendwie hinten laufen lässt, während der Drum-and-Bass-Track eigentlich durch den Club wabert. Also wirklich Southern Rap at its finest, aber auch sehr dark. Also das ist wirklich ein Album, das macht Party, aber das hat auch sehr viel Melancholie dabei und sehr viel, wie soll ich das sagen? Also einfach so eine Darkness, die sich dann doch irgendwie drüber legt, dass man nicht unbefangen dazu feiern können würde, glaube ich. Wunderbares Anschauungsmaterial ist der Song Piss, den ihr auf der Playlist finden könnt, der eigentlich genau das zusammenfasst, was ich gerade in vielen Worten nicht so gut zusammenfassen kann. Also hört euch den Song an, und ich glaube, der steht dann schon ganz gut Exempel für den Rest des Albums. Und wiederum in eine ganz andere Richtung, diesmal nach Irland, und zwar zu Sega Bodega. Da geht es zwar auch dark zu, aber auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine viel zartere Art und Weise. Und dark auch schon quasi traditionell, weil eigentlich alle Alben von ihm bis jetzt ein bisschen dark waren. Wenn der gute Herr namens Salvador Navarrete nicht gerade selbst Musik macht, dann produziert er ganz gern für FKA Twigs oder auch Björk. Und macht dann aber eben zwischendurch auch schöne, traurige elektronische Musik. Dafür bin ich sehr dankbar. Zwei Alben hat er uns schon geschenkt gehabt. 2020 kam Salvador raus, 2021 Romeo. Jetzt ist das dritte Album draußen und das heißt Dennis. Also wir bleiben bei den Männernamen. Da passiert so viel. Es ist ähnlich wie bei Kamasi Washington, aber jetzt nicht Jazz, sondern jetzt eben Elektro. Da sind wirklich so viele Subgenres drin, Glitch, IDM, Trance, auch ganz, ganz viel so Alternative R&B, wirklich sehr zugängliche Vocals, aber eben auch sehr traurige Vocals. Ich weiß nicht, je öfter ich das Album gehört habe, desto tiefer hat es sich angefühlt und desto mehr spürt man irgendwie den Geschichten nach, die er da irgendwie entwirft. Das sind auch teilweise wirklich so in den einzelnen Songs sehr tiefe Geschichten, die er dann auch irgendwie in Interviews oder auch Twitter einfach irgendwie ausbreitet. Zum Beispiel gibt es den Song Dear Teeth, der darauf beruht, dass er irgendwie ein Bild gesehen hat von einer Frau, ich glaube in der Steinzeit, die bei der Geburt ihres Kindes verstorben ist und dann mit, ich glaube, 200 Rehzähnen und ihrem Kind und einem Schwanenflügel begraben wurde. Und darauf basiert dieser Song. Also so funktioniert dieses Album. Ich habe allerdings einen anderen Song mitgebracht und zwar Set Me Free, I'm an Animal, das ganz langsam und stetig etwas aufbaut, was dann irgendwie nie kommt. Und das klingt jetzt unbefriedigend, aber ist es eigentlich gar nicht, wenn man es dann hört.
Ich finde, es ist ein bisschen das Jahr für Singles auf dem Label DFA, dem New Yorker Disco-Punk-Label DFA. Und Pat Mahoney, der auch bei LCD Sound System spielt, und Dennis McNaney, die haben ein Projekt, das sehr, sehr unregelmäßig Musik veröffentlicht. Die nennt sich zusammen Museum of Love und haben jetzt mal wieder eine Single rausgebracht. Und das ist jetzt wirklich schon die dritte fantastische Single auf DFA in diesem Jahr. Eine 7-Inch, so genau zu sein. Und ich habe den Song After Us dabei. Das ist so ein No Wave Post irgendwas Song, wie er dem Label und jeder Playlist wirklich sehr, sehr gut steht. Dieses leicht nölig retrohafte mit irgendeiner Gitarre, die irgendwo rumtanzt, einem sehr entspannten Text und ja, sehr, 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 sehr viel Groove unterm Hintern. Und das kriegen die gerade wieder ganz fantastisch hin. Also es ist eine Single, die man sich auf jeden Fall anhören darf. Beide Songs, aber ich habe After Us mitgebracht. Und dann habe ich noch einen Spalter mit dabei, behaupte ich jetzt zumindest mal. Auch wenn ich jetzt noch nicht viele Leute kenne, denen ich diese Band vorgespielt habe. Sie heißt Dog Race. Und ja, das ist so ein sehr theatralischer Gitarrenpop. Die kommen relativ selten raus, so ja im Schnitt so ein Song pro Jahr der letzten 3 Jahre. Also sie sind auch ganz am Anfang, die haben noch nichts veröffentlicht im klassischen Sinn, also keinen richtigen Release. Und so langsam reicht mir das nicht mehr, muss ich sagen. Und ich hoffe, It's the Squeeze, das ist der Song, den ich mitgebracht habe, dürfte ein Vorbote für mehr sein. Denn ja, die Stimme und die Art des Gesangs der Sängerin der Band, hör dir das gerne mal an und dann sag mir, ob du da was mit anfangen kannst. Das muss man mögen, aber ich persönlich empfinde das als echten Gewinn, weil ich das irgendwie total cool finde, wenn Leute so völlig steil gehen auf so einem Song und so komplett, irgendwelche, ja, schon mal das Telefonbuch nach Exorzisten rauskam oder so. Mich kriegt das aber total. Ich mag es sehr gerne. Dog Race, It's the Squeeze, sehr schöner Song. Und ich hoffe, dass die Band so weitermacht, aber sie auch mit ihrer Stimme so weitermacht. Wenngleich ich mir vorstellen kann, dass das im Laufe eines Konzerts irgendwann sehr anstrengend werden kann. Naja.
Wir hatten ja schon mal vor 2 Folgen so die Diskussion um die Aussprache eines Namens, damals bei MGMT oder Management. Jetzt haben wir das, glaube ich, gleich nochmal. Justice oder Justice?
Ach, ich habe immer Justice gesagt, ehrlich gesagt.
Ich auch, aber ich habe jetzt die letzte Woche oft gehört, dass es dann eigentlich doch Justice sein müsste, weil warum sollten sie sich auf Englisch aussprechen? Und dann habe ich gedacht, stimmt eigentlich, aber ich habe auch immer Justice gesagt. Also vielleicht bleiben wir einfach bei Justice, dann sind wir hier kohärent, aber wir meinen auch Justice mit. Also, ne?
Wir sagen ja auch Bon Iver.
Genau.
Also weil es muss ja Englisch sein, denn der Mann spricht ja Englisch.
Bitte, liebe französischen ZuhörerInnen, schickt uns keine wütenden E-Mails, also Justice ist mitgemeint. Ja, was soll man zu der Band sagen? Ich glaube, die kennen alle. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass Cross damals in den Nullerjahren wirklich meinen Blick auf Musik komplett verändert hat, weil ich bis dato jemand war, da muss Gitarre mit sein und Elektro ist ganz, ganz furchtbar. Und man, das war ja auch noch so eine Zeit, ich finde, da haben die Jugendlichen heutzutage es auch viel besser als wir. Damals musste man sich ja immer so ein bisschen entscheiden, ne? Ist man jetzt Hip-Hopper oder ist man jetzt irgendwie Punker oder ist man jetzt, was weiß ich, Indie-Kid oder so? Und das hat sich so aufgeweicht. Und das war mein Punkt, wo es sich für mich aufgeweicht hat, weil ich ein Indie-Kid war und dazu durfte man dann aber tanzen gehen. Zum Glück, weil dann durfte ich zu so viel Elektro tanzen gehen und das hat mein Leben eindeutig bereichert. Aber um jetzt mal die Kurve zu bekommen zum aktuellen Album. Danach kamen noch zwei Alben, die mir völlig egal waren. Einmal 2011 Audio Video Disco und dann nochmal 2016 Woman. Da habe ich dann immer reingehört und dann hatte es sich auch relativ schnell wieder erledigt.
Hatte Woman nicht auch so ein furchtbares Cover?
Ja, also sie haben ja eh oft ein bisschen komische Cover, ne? Ehrlich gesagt. Aber das war dieses Cover, ich meine, sie haben immer ihr Kreuz drauf und dann ist da so ein Ölteppich drüber ausgekippt. Also es ist nicht unbedingt, ja, es ist jetzt nicht unbedingt der Hit unter den ästhetischen Covern, würde ich jetzt mal sagen. Ist auch jetzt das aktuelle Album nicht, Hyperdrama. Ich habe da überhaupt nichts erwartet. Das Albumcover finde ich ehrlich gesagt auch völlig schrecklich. Und war darauf eingestellt, okay, ich muss es auch, also mir mal anhören und danach werde ich es mir nie wieder anhören. Tja, da habe ich mich aber ganz schön getäuscht, denn ich habe das Album angemacht und nach 30 Sekunden war ich schon eigentlich hin und weg. Das geht direkt los mit Never Ender, mit Tame Impala. Es hört sich an, als ob Tame Impala und Justice nie was anderes gemacht hätten, als zusammen Musik zu machen. Und ich hoffe, da kommt noch mehr, weil das passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Später zum Glück gibt es zumindest noch einen zweiten Song im Laufe des Albums, One Night All Night. Das ist auch der große Hit von den bisherigen Auskopplungen von dem Album. Auch zu Recht, finde ich. Aber ja, das ganze Album, es ist irgendwie wie Cross, aber auch überhaupt nicht. Es ist modern, es ist nostalgisch auf die Nullerjahre mit einem kleinen Blick hingeworfen, aber ohne, dass es jetzt das alte Süppchen nochmal komplett neu aufkocht. Es hat natürlich viele Elemente und es ist ein typisches Justice-Album, also es klingt wie Justice, aber es klingt auch trotzdem, finde ich, wie 2024 und die Band selbst beschreibt es als Disco-Platte mit Techno und House und ich finde, das trifft den Nagel auch ganz gut auf den Kopf, weil für Disco ist es viel zu hart, für Techno ist es viel zu weich und für House ist es eigentlich viel zu sehr auf die 12, viel zu sehr auf Großraum angelegt. Ich finde das aber auch so spannend. Ich mag das, wie sie so diese verschiedenen Elemente eben aus diesen Genres nehmen und das in den Songs so clashen lassen. Da gibt es dann irgendwie Versatzstücke aus einem Genre und dann wiederum aus einem anderen. Und das ringt dann so um die Aufmerksamkeit vom Hörer, von der Hörerin. Und auf einmal wird ein Element vom anderen so völlig weggespült und beiseite geschoben. Und so ungefähr fühlt sich dieses Album auch eigentlich an, als ob man in so einem Sturm auf dem Meer gelandet wäre und überall von links und rechts kommen die Wellen angeschwappt und man geht auf einmal unter und dann taucht man wieder auf und dann ist man 5 Meter weiter. Und ja, ich bin wirklich sehr begeistert. Ich habe das Album abends gehört zum ersten Mal und ich bin wirklich durch die Wohnung getanzt. Also es geht 50 Minuten, ich habe mich 50 Minuten bewegt, das ist mir auch schon länger nicht passiert. Die Features sind alle komplett on point. Auch hier übrigens, meine zwei Alben heute haben eins gemeinsam und zwar ein Thundercat-Feature. Auch hier ist das wieder sehr, sehr, sehr toll. Eben die Tame Impala-Features habe ich schon angesprochen. Es gibt auch noch Feature auf, ich weiß gar nicht, wie man das nun ausspricht, Saturnine, der Song mit Miguel. Auch wirklich, wirklich super. Und um eine Band reinzubringen, die mir sehr am Herzen liegt, ich glaube, mit denen du nichts anfangen kannst. Mich hat das ein bisschen an Disclosure erinnert, weil Disclosure ja auch unglaublich viel mit Features arbeitet und es immer schafft, es klingt immer nach einem Disclosure-Song, aber es klingt auch immer, es könnte genauso gut auch ein Song sein von dem Feature-Gast. Also wenn da irgendwie so Sam Smith singt oder Weekend oder Lordi oder so, es könnte immer auch ein Song von deren Alben sein, aber es könnte auch immer genauso gut ein Song von Disclosure sein und das schafft Justice auf diesem Album auch und das finde ich ist ein ganz schöne Herangehensweise an Features, dass man jetzt ihnen nicht nur diesen eigenen Sound aufdrückt, sondern sie auch so reinkommen lässt und ihr eigenes Ding mit reinbringen lässt. Ja, also ich habe das Album, weil ich ja eben schon meine Liste angeteasert habe, meine Jahresliste, das Album ist bei mir gerade tatsächlich ganz weit oben und das hätte ich nicht erwartet. Und ich bin gespannt, ob dir das gefällt. Ich bin skeptisch, aber here we go.
Also ich kann zumindest, also das erste Mal, das musste ich jetzt parallel recherchieren, das Cover, was ich meinte, was furchtbar war, das war ein Single-Cover und zwar zu dem Song On and On vom zweiten Album. Das hatte ich noch so grob im Kopf. Du musst es auch nicht googeln, es ist nicht so wichtig, aber es ist das Justice Cross, was quasi ausgebuddelt wird. Das heißt, du hast hier so eine Art Baustelle mit einem Bagger. Davor sitzt aber eine unbekleidete Frau vor dem Kreuz, die sich davon sehr angetönt fühlt und berührt dabei. Und natürlich, dieses Cover hatte ich ja, noch klar, irgendwie im Kopf und das war aber zum Glück nur das Single-Cover.
Geht dir das nicht so, dass du öfter mal so da rumliegst vor so einem Kreuz und denkst, wow.
Ja, Mensch, ja. Meistens natürlich aus religiösen Gründen, denn wenn, ach nein, natürlich. Gott, nein, 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 vergessen wir es.
Like a prayer.
Genau, ja. Oder wie in Der Exorzist, falls den noch einer im Kopf hat.
Ja.
Ja, also wenn Justice Album rauskommt, ich muss sagen, ich fühle mich dann tatsächlich alt. Ich habe lustigerweise erst, also ich habe mir damals die CD gekauft, weil ich da parallel auch CDs gekauft habe. Ich habe erst auch 2007, 2008 angefangen, mir Platten zu holen und habe mir das jetzt aber auf Platte nochmal nachgeholt, weil ich einen Gutschein hatte und die Platte da rumstand. Und da komme ich mir schon ein bisschen alt vor, aber auch, weil ich in den letzten Monaten wieder so ein bisschen Lust hatte, mich mal wieder in dieses ganze Ed Banger-Ding so reinzudenken. Denn auch wenn ich so den New Rave aus Sicht der Gitarrenmans total nervig fand, kam ich aber mit 18 halt an Ed Banger nicht vorbei. So mein Kleiderschrank hatte da keine Lust drauf, also keine bunten Shirts und Lederjacken oder so, das hatte ich jetzt alles nicht. Aber musikalisch hatte ich da schon Bock drauf und ich muss auch sagen, ich war so ein großer Affi-Fan, ne? Ich war so verknallt in Affi und Pop the Clock ist sowieso so ein verkannter Hyper-Pop-Vorbote und ich finde es krass, dass sowas schon 2006 rauskam, weil ich so das Gefühl habe, dass sich dieser Sound erst so 2016 oder so oder ja sogar noch ein bisschen später erst so mich so richtig Bahn brach. Und ich finde, es gibt allgemein ganz schön viel im Ed Banger-Katalog, was die Zeit ganz gut überdauert hat. Auch alles, was so DJ Medi, Rest in Peace so gemacht hat oder so. Das meiste vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt so ein paar Sachen, die funktionieren ganz gut. Und ich finde, auch Cross funktioniert immer noch ganz gut. Auch wenn das eine Platte ist, die aufgrund des Genres oder eher Sub-Sub-Sub-Genres so sehr gefangen in seiner Zeit ist. Was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber da ich jetzt lange nichts von Justice gehört habe, ich habe auch das letzte Album nicht gehört, hatte ich nicht unbedingt eine Idee, wie das hier klingen soll. War dann aber nach dem, also ich habe halt Generator zuerst gehört, weil ich mir halt das Video angesehen habe, was ich total geil finde. Oh. Also ich finde, das ist so ein cooles,
das ist mega.
Das ist so ein geiles Video, ehrlich gesagt. Und der
aber
Song,
auch widerlich, ne?
Ja, aber auf eine gute Art. Also ich finde das ehrlich gesagt gut. Ja, und habe da gedacht, okay, das passt auch total gut zusammen. Und ich dachte, okay, ja, da ist ja auf eine Art der originale Sound dabei. Das ist dieser bratzige, du hast das, also dieses Genre-Puzzle ja vorhin einmal beschrieben, es ist ja dann schon recht klassisch so dieser French House, der dann ja dann auch durch Daft Punk hochkam und so, natürlich sehr viel Funk, Disco, aber eben auch manchmal auch eine härtere Gitarre, also diese Funk-Anleihen sind drin, es ist aber auch mal laut, es schreddert, es hat dieses Bratzige, sie hatten ja auch früher so diesen sehr so knotigen Bass, würde ich mal sagen, der immer so dabei war und es hat dann schon ganz gut funktioniert. Das ist für mich dann auch das Highlight auf der Platte. Dann diese vielen genrefremden Gäste, die du auch schon angesprochen hast. Zweimal Tame Impala. Ich muss aber sagen, dass es für mich dann eher so klingt, als wären das Remixe von bestehenden Songs auf eine Art. Vielleicht auch, weil ich die Leute kenne, die dann mit auf diesem Album sind. Denn was ja, wenn man so an die alte Ed Banger-Zeit so zurückdenkt, ja auch einer der Gründe für den Erfolg war so dieses wirklich flächendeckende, genredeckende Remixen und clubtauglich machen von Songs aus allen möglichen Genres. Also ob es jetzt Indie war natürlich, wo es viele Anknüpfungspunkte gab, aber auch Pop-Rock, R&B etc. Ja auch irgendwelche Folk-Dinger oder so, die wurden alle mit diesem bratzigen Ed Banger-Sound versehen und durften dann in den Clubs gespielt werden. Und das war, finde ich, mindestens fast genauso wichtig wie die eigenen Kreationen, die es so gab. Und da musste ich ein bisschen dran denken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das sind dann irgendwie Songs von Tame Impala oder auch von Ryman oder Reeman oder wie man sie dann ausspricht und so weiter, die sie dann halt geremixt haben oder so, als dass das irgendwie originäre Justice-Tracks waren. Das ist aber, glaube ich, am Ende nur ein bisschen B-Note, weil am Ende ist ja wichtig, wie es klingt. Und ich hatte meinen Spaß damit. Ich glaube nicht, dass das am Ende des Jahres in irgendeiner Form groß auf irgendeiner Liste für mich auftaucht. Aber ich muss sagen, dass mir das echt besser gefallen hat, als ich dachte. Also ich habe wirklich gedacht, das ist ein Sound, den ich nur mit gestern in Verbindung bringe oder bei dem ich nur sage, ach, weißt du noch, 2, 6, 8, 9. Sondern nee, das kann auch 2024 noch funktionieren. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht auch, weil sie sich auf eine Art eben nicht weiterentwickelt haben. Das klingt jetzt eigentlich zu negativ, sondern ein bisschen was mit rübergebracht haben. Und ich glaube, dass es auch gut war, dass ich Generator zuerst gehört habe. Wäre das jetzt dieses Neverender gewesen, wäre ich ein bisschen skeptischer gewesen, weil das gefällt mir nicht so gut. Ich mag aber auch Tame Impala nicht besonders gerne. Aber Generator, wirklich? Nee, ist nicht so meins. Also das erste Album, okay, aber danach war es mir zu sehr Rotwein-Disco-Kugel-Musik irgendwie auf eine Art. Mhm. Das, irgendwie hat mir das nicht mehr so viel gegeben. Aber Generator finde ich toll. Und das Video, jeder und jede, der oder die es nicht kennt, gleich bitte nach dem Hören dieser Folge mal bei YouTube eingeben. Das finde ich großartig, ja.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Und jetzt reden wir über eine Platte, über die leider mal wieder sehr wenig bekannt ist, im Gegensatz zu Leuten wie Justice oder Justice, weil niemand sie reviewed hat. Ich habe ein bisschen in der Recherche festgestellt, es gibt absolut nichts zu diesem Album zu lesen, bis auf die Ankündigung, dass dieses Album existiert. Das ist so ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen das, was wir letzten Monat mit dem André Bratten hatten, über den auch irgendwie niemand was schreiben wollte. Da mussten wir dann wieder ran. Das müssen wir dann jetzt wohl auch. Denn es handelt sich um Yuching Huang und ihr Album The Crystal Hum, was auf Night School Records rausgekommen ist ein Label, auf dem sehr gerne sehr guter, so abseitiger Pop rauskommt. Das ist eine junge taiwanesische Musikerin, über die ich auch nicht viel weiß. Deswegen können wir einfach sehr schön über die Musik sprechen, genauso wie letzten Monat bei André Bratten. Auch hier regiert so ein bisschen der Hall, wie bei vielen Platten auf dem Label. Es gibt diese sehr selten zu hörenden, tupfenden Schlagzeugklänge. Die Lyrics, die schon aufgrund der sprachlichen Barriere kaum zu entziffern sind, ein bisschen wie bei Sissy Rada und so ein bisschen diese dengelnden Dream-Pop-Gitarren, die ich eigentlich sehr, 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 sehr gerne mag, die hier so flächendeckend auch benutzt werden. Das sind so Dream-Pop-Songwriter-Balladen aus der Nebelwelt rausgeholt in diesen Vorsommer hier Mitte Mai. Sehr verträumt, sehr abseitig, sehr schön, sehr seltsam. Und man kann natürlich auch sagen, it's a mood, it's a vibe. Das kann man durchaus, weil das auch so ein bisschen das Entscheidende ist. Und das muss man mögen, sonst hat man es vielleicht ein bisschen schwer, weil die Songs dir nicht so richtig die Möglichkeit des Festhaltens geben. Du hattest das Problem ja so ein bisschen bei Bullion, deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier gleich bei dir ist. Denn dafür schweben die Töne und die Songs so ein bisschen durch den Raum, durch das Ohr. Hier hört man einen Song auf, da fängt mal eine an. Deswegen ist das eigentlich so ein Gesamtding. Aber ich mag das sehr. Ich finde diesen Sound toll und auch die Songs, die da drin schlummern. Kannst du da was mit anfangen?
Ich kann da was mit anfangen, ja, wobei ich auch sagen muss, genau wie du gerade schon gesagt hast, ich hatte hier und da auch ein bisschen das Problem, was bleibt da jetzt hängen, aber im Gegensatz zu dem Bullion-Album ist das hier halt nicht so arg perfekt, also es bleibt dann eigentlich automatisch schon etwas hängen, weil es eben auch Ecken und Kanten hat, also nichts jetzt gegen Bullion, dass er jetzt so glatt gebügelt wäre, aber für mein Ohr jetzt an der Stelle waren einfach bei dem Yuching Huang-Album einfach mehr ja. Aha-Momente, sage ich mal. Es hat mir gut gefallen. Nicht so gut wie die Harfe zuvor, aber doch dieser dreamy, experimentelle Zugang zu so poppigen Melodien. Also ist jetzt auch wieder die Frage, ist es Pop, ist es kein Pop? Zumindest aber diese verträumte, liebliche Art, sage ich mal, die hat mir sehr gut gefallen. Auch die Art, irgendwie wie die Instrumente reinkommen, wieder rauskommen. Teilweise sind da manche Instrumente so ganz weit nach hinten produziert, aber im positiven Sinne. Also das ist dann schon fast so ein bisschen verschlafen. Zum Beispiel habe ich mir da Thunder in Heaven aufgeschrieben, wo ich dachte, das ist irgendwie ganz, ganz ulkig so geschichtet eigentlich schon fast in der Produktion. Ich fand den Bass auch total interessant, auch ganz leise gedreht, aber der trägt die Songs auch so richtig. Also ich habe das Album auch ein paar Mal gehört natürlich und irgendwie, je öfter ich das gehört habe, vielleicht auch, weil ich ja selbst ein bisschen so ein Bass-Aficionada bin, desto mehr ist der mir irgendwie ins Ohr gestochen. Und ja, im Gegensatz eben zu Bullion, wo ich vorhin meinte, ich weiß nicht, ob ich das Album nochmal auflegen würde, obwohl ich es nicht schlecht finde, ist das jetzt ein Album, wo ich denke, ich weiß noch nicht, wie gut ich es finde, aber ich werde es auf jeden Fall noch öfter hören, weil das super, super interessant ist und immer wieder auch nochmal eine neue Facette zeigt, glaube ich, je öfter man es hört.
Ja. Und dieses Thema Facetten, ich denke da manchmal drüber nach. Also ein Song ist ja ein Song, der wird natürlich nochmal gecovert und geremixed. Und es gibt immer so einen Kern, der jeden Song ausmacht. Aber man kann ihn ja trotzdem ganz anders interpretieren. Und den Eindruck oder beziehungsweise diese Gedanken hatte ich beim Hören von The Crystal Hum häufiger, dass das Musik ist, die kannst du auch ganz anders aufnehmen. Also ich finde schon, dass das Songwriting eine Rolle hier spielt und dass da Songs drin liegen und drin schlummern und auch hörbar sind auf diesem Album. Aber Songs wie eben Thunder in Heaven, den habe ich mir dann auch nochmal rausgeschrieben, die könnten auch noch ein Schlagzeug kriegen, einen ganz anderen Bass oder eine Stimme, die eben nicht 10 Kilometer vom Mikro entfernt irgendwie aufgenommen wird. Und dann würde die Melodien, die würden dann vielleicht auch ein bisschen mehr kicken. Das heißt, du kannst diese Songs ja auch selbst für sie nochmal ganz anders aufbauen und dann hätten sie aber eine ganz andere Stimmung. Und dann finde ich es immer interessant zu überlegen, was ist eigentlich genau der Kern eines Songs? Ist es die Melodie oder ist es dann doch das Arrangement oder sind es die Instrumente? Ich finde den Gedanken immer ganz interessant. Was ist für dich denn so der Kern eines Songs eigentlich? Was macht es aus? Ist es die Melodie oder doch der Rhythmus? Ist es der Text? Weil darüber denkt man dann ja vielleicht auch mal bei einem Remix oder einem Cover nach.
Also aus dem Stand hätte ich gesagt die Melodie, aber wenn ich drüber nachdenke, jetzt gerade bei Songs, die jetzt eigentlich gar nicht so pop-orientiert sind und jetzt Pop eben im Sinne von populär, wo die Melodie dann vielleicht gar nicht so stringent ist und auch jetzt nicht so durch den Song repetitiv sich zieht, ist es vielleicht auch gar nicht so dann die Essenz des Songs. Das ist eine gute Frage eigentlich. Also ich hätte jetzt aus dem Stand gesagt die Melodie, aber ich glaube, dass das dann noch ein so große Bedingungen dran geknüpft hat, wo das dann der Fall sein kann. Also bei extremerer Musik zum Beispiel, ich denke mal, bei so einem Grindcore-Song wird die Melodie wahrscheinlich nicht eher die Essenz sein, ne? Also da ist es dann vielleicht eher, da ist es dann wahrscheinlich eher das Instrumentelle, also weil der Text ja auch völlig unverständlich ist. Ich glaube, wahrscheinlich hängt es davon ab, mit was für einer Musik man es zu tun hat.
Total, das kann ja dann auch oft eher der Inhalt oder die Message sein. Ich habe mir letztens nochmal das allererste Album von Gil Scott Heron angehört, was er dann eigentlich komplett von seinem Poetry Slam-artigen Vortrag und von den Texten, die er geschrieben hat und die er dann mit leicht getrommelten Drums da vorträgt, wo eigentlich der Rhythmus und die oder das, was er da vorspielt, was eigentlich nicht so wirklich wichtig ist, sondern eigentlich eher das, was er da vorträgt. Und da würde ja niemand sagen, da sind es jetzt die Bongos oder da ist es irgendwie, sind es die Drums, die wichtig sind oder irgendeine Melodie, sondern da würde ja jeder sagen, das ist natürlich der Text, der Inhalt oder die Message, die man ja auch komplett anders vortragen kann. Man könnte den Text ja auch umbauen und in einen Strophe-Refrain-Modus irgendwie umbasteln und dann andere Instrumente reinpacken. Dann wäre es immer noch der Song eigentlich. Nur dann würden wir was komplett anderes hören und eine andere Melodie. Es kommt vielleicht wirklich drauf an. Ihr, die das gerade hört, merkt euch die Frage oder vergesst die, ist auch egal, weil die werdet ihr bei Instagram nochmal lesen, denn die werde ich euch dann nochmal in den Stories fragen. Das soll auch bedeuten, wenn ihr Track 17, der Musikpodcast, wenn ihr dem Track 17 Podcast bei Instagram noch nicht folgt, dann worauf wartet ihr noch? Dann macht das doch beim Hören mal und dann wartet mal auf die Frage und dann interessieren wir uns natürlich auch für eure Meinung an der Stelle. Letzter Hinweis noch, im letzten Jahr war die Loopcell-Platte ein riesengroßes Highlight für mich. Wer die auch mochte, der sollte hier auf jeden Fall nochmal reinhören. Ja, Track 17 Playlist zum Podcast, unsere Playlist auf Spotify mit den insgesamt 17 Musikempfehlungen. Wir hatten es ja vorhin schon mal, es gab auch ein paar Sachen, die hätten wir auch in größerem Ausmaß gerne besprochen, aber da versuchen wir uns ja so ein bisschen zu bändigen. Der letzte Release hätte auch so einer sein können. Das ist nämlich das neue Album Ethos der beiden Produzenten Frank und Tony. Die haben nach 10 Jahren mal wieder ein Album rausgebracht. Man kann auch sagen, dass das letzte Album selbst auch nur eine Zusammenstellung von drei EPs gewesen ist, nämlich von You, von Go und von Girl und daraus wurde dann eben das Album You Go Girl und jetzt haben sie das Album Ethos rausgebracht und das ist ein wirklich toller, sehr deeper, tief gestapelter Slowburner Deep House und das gefällt mir richtig gut, das höre ich momentan ganz gerne. So ein bisschen freue ich mich darauf, wenn es dann in ein paar Monaten irgendwann eines Tages wieder ein bisschen kälter wird, weil die Musik eigentlich nicht so richtig was zum Schwitzen ist. Aber die Platte sei hier definitiv nochmal wärmstens empfohlen und auf der Platte hört ihr erstmal den Track Cecile, den sie zusammen mit Iliana Glass aufgenommen haben, aber das ganze Album ist toll, hört da doch einmal rein. Was hast du denn noch zum Schluss?
Ja, ich habe noch was aus der Windmill-Scene sozusagen mitgebracht, von der wir vorhin
Ja.
ja schon kurz geredet haben. Und zwar eine der neueren Bands jetzt, die da aus diesem Zirkel entsprungen ist, und zwar Marucha aus Manchester. Ist auch gar nicht so viel über die Band bekannt, außer dass sie halt aus Manchester kommen und seit ungefähr 2016 zusammen Musik machen. Und die haben jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit EPs rausgehauen, die sie so ein bisschen auf die Landkarte der Musik-Nerds gesetzt hat. Und jetzt dieses Jahr haben sie Conlas Well rausgebracht, ihre neue EP. Und ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz tolles Release. Schade, dass es kein Album geworden ist. Für mich, für meinen Geschmack hat das so ein bisschen mehr Post-Punk-Stringenz als die anderen Bands aus dieser Szene. Und das gefällt mir total gut, aber nichtsdestotrotz ist auch diese jazzigen Elemente sind total, total da. Die Prog-Elemente, das Saxophon ist der Wahnsinn. Also ich könnte mir vorstellen, dass es was ist, was dir gut
Ja,
gefallen
ich
könnte.
mag das auch gerne, ja.
Genau, am meisten für mich stechen aber die Vocals hervor. Das ist so, hat schon fast auch was Poetry Slam-artiges,
Voll.
sowohl textlich, aber auch so ein ganz gequälter Vortrag irgendwie. Ich habe ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass ich gar nicht so extrem begeistert bin von diesen ganzen Bands Black Country, New Road und so. Also ich hoffe, du machst den Podcast trotzdem noch weiter mit
Ist
mir.
alles okay. Dafür finde ich den ESC doof, so.
Ja, genau, so, da schließt sich der Kreis.
Ja.
Nee, also ich mag die Bands, aber es ist nicht so auf diesem, ich bin nicht auf diesem Hype-Train mit drauf, sagen wir es mal so.
Ja, ich
Aber
sitze
vielleicht
vorne
ändert
und
sich das
steuere
mit
den.
Marucha. Genau, ja, ich sitze noch ganz hinten im Waggon und versuche langsam nach vorne zu kommen. Genau, und auf die Playlist bringe ich den Song The Invisible Man drauf. Ein Song, der sich mit Trauma und emotionaler Verschlossenheit auseinandersetzt und das wirklich auf eine sehr, sehr interessante und herausfordernde Art, würde ich mal sagen. Ja, und eigentlich artverwandt und doch ganz anders bringe ich noch mit die Band Agriculture aus den USA, eine Black-Gaze-Band. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin großer Black-Metal-Fan. Ich halte mich mit solchen Releases hier aber auch ein bisschen zurück, weil ehrlicherweise höre ich es dieses Jahr einfach auch wenig. Aber ich glaube, es gibt auch einfach, ja, ich möchte ja Releases mitbringen, über die wir auch konstruktiv reden können und nicht was, wo ich davon ausgehe, dass das für dich einfach nur furchtbar ist, ne?
Dann,
Also
ich muss es mir gleich
das,
anhören.
ja, also es ist keine Hardcore Black Metal im ganz ursprünglichen Sinne, sondern wie gesagt Black Gaze, also Shoegaze hat da seinen großen Anteil.
Aber die
Es
sehen so nett
für
aus auf dem
diejenigen,
Foto. Es kann doch
die
nicht
sind
sein,
auch
dass die mich
voll
da gleich
nett.
niederwalzen wollen mit ihrer Musik. Das glaube ich
Nee.
ja gar nicht.
Wollen die auch gar nicht. Die wollen das überhaupt nicht, weil die machen nämlich amerikanischen Black Metal. Und der amerikanische Black Metal der letzten Jahre hat nämlich so einen schönen Twist in den Black Metal reingebracht. Nämlich statt so Nihilismus, Satanismus und alles ist ganz furchtbar, gibt es in den USA so einen Trend von lebensbejahenden, naturverbundener, aber eben extremer Musik, wo es gibt zum Beispiel die Band Wolves in the Throne Room, die sind sehr, sehr, sehr groß für dieses Genre, die leben alle auf so einer Hippie-Kommune und sind totale Linksanarchisten und machen sehr, sehr, sehr lebensbejahende Musik und in diese Kerbe schlägt auch Agriculture.
Deswegen heißt ein Song
Also
von denen Living is Easy.
genau, ich kann dir das Video dazu sehr empfehlen. Die sind nämlich mit der Band Chatpile auf Tour gewesen, so eine Post-Hardcore-Band, die auch wirklich sehr empfehlenswert ist. Und in dem Video haben sie so auf Low-Budget-Art aus so Videoschnipseln von der Tour zusammengestellt, wie sie sich gegenseitig alle umbringen, aber so auf sehr
Ah
so
ja.
Schultheatermäßige Art. Also das wird dir, glaube ich, gefallen. Das Video kannst du dir mal anschauen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Leute, die nicht viel mit extremer Musik zu tun haben, über so ein Release verstehen können, was daran interessant sein kann, weil es eben viel von Shoegaze hat, viel von Indie, nichts Tristes, sondern eben was Manisches einfach. Und auf der Playlist ist der Song Being Eaten by a Tiger ein ruhigerer Track von dieser EP. Aber ja, eine, wie der Titel vielleicht schon vorwegnimmt, eine sehr interessante Geschichte, die da geschildert wird. Also ich glaube, das könnte für viele interessant sein. Und last but not least nochmal in Popgefilde mit, ja, wie spricht man nun das aus? Empathogen von Willow. Erstmal den Elefant im Raum. Überall in den Reviews steht Nepo Baby. Also es hat Nepotismus-Vibes. Sie ist die Tochter von Will und Jada Pinkett Smith. Und damit wollen wir es dann auch direkt abgehakt haben, weil eigentlich finde ich, hat das ja eigentlich auch gar keine weitere Auswirkung auf die Musik, die man sich da anhört. Sie macht schon seit ein paar Jahren Musik und ist da irgendwie so fortwährend auf der Suche nach ihrer Heimat und irgendwie vielleicht auch ein bisschen nach sich selbst, weil sie eigentlich auf jedem Album, auf jedem Song ein anderes Genre probiert, so fühlt es sich an. Und dieses Jahr haben wir Art Pop und auch wieder viel Jazz übrigens, viele jazzige Einflüsse. Jetzt nicht Jazz im puren Sinne, aber eben hier und da hört man den Jazz dann doch heraus. Es gibt auf dem Album ein Feature mit St. Vincent und so ungefähr kann man sich die Musik auch vorstellen. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr R&B als bei St. Vincent, aber ich glaube, wenn man St. Vincent mit R&B vor Augen hat, dann so ungefähr erwartet einen das dann auf dem Album. Das sind teilweise richtig interessant komponierte Tracks, ganz viele verschiedene Versatzstücke. Sie hat jetzt nicht die Mega-Stimme, aber sie hat eine interessante Art zu komponieren. Und ja, es ist ein viel interessanterer Release, als ich das gedacht hätte. Und es lohnt sich, da reinzuhören. Es ist wirklich ein interessanter Blick auf Art Pop. Und auf der Playlist ist der Song Symptoms of Life für mich der Hit der Platte.
Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt einen Miami-Ohrwurm von Will Smith. Den muss ich mir gleich rausballern mit Agriculture. Aber schauen wir mal, ob das besser ist als Miami von Will Smith. Das werden wir dann herausfinden. Das könnt ihr auch herausfinden. Erstmal vielen Dank, Melanie.
Ja, danke dir.
Danke fürs Zuhören. In 2 Wochen hört ihr wieder eine Shorts-Folge, die ich für euch schreibe. Und danach gibt es auch mal wieder ein Feature. Das werdet ihr dann mal mitbekommen. Und in einem Monat, ich muss es irgendwie jetzt schon sagen, die nächste Ausgabe wird auch wieder sehr, 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 sehr voll, weil es wird ein neues Actress-Album zu besprechen geben. Und das ist dann deine erste Actress-Folge. Davon gab es hier schon einige. Ich glaube, irgendwie 5 oder 6 oder so. Und dann hast du auch mal eine. Bin ich mal sehr gespannt darauf, wie dir das gefällt. Das erscheint nämlich alles Anfang Juni. Es gibt so viel, was Anfang Juni rauskommt. Auch die anfangs der Sendung erwähnte Clara Larsson bringt was raus. Also da steht einiges auf der Matte. Ich bin mal sehr gespannt, was dann am Ende alles in die Sendung kommt. Darauf dürft ihr euch freuen. Ihr dürft den Podcast überall dort abonnieren, wo man ihn hören kann. Dort, wo ihr ihn gerade auch hört. Das hilft uns weiter, genauso wie die Playlist, Tracks mit dem Playlist zum Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr schon dabei seid, dann schaut mal auf steadyacoup.com/track17 vorbei und überlegt euch doch mal, ob ihr noch etwas Gutes tun möchtet für den Podcast und lasst uns doch wissen, was von den hier vorgestellten Alben, Musiken, Platten hat euch denn am meisten gefallen und interessiert. Das könnt ihr uns schreiben an info@track17podcast.de und dann hören wir uns demnächst wieder. Alles zum Folgen, alle Accounts, das gibt es wie immer in den Shownotes. Schaut da gerne rein und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss!